Carlo de Fun begrüßt heute die Autorin Mary Watson, deren erster Roman gerade veröffentlicht wurde.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Schon der Titel des Buches ist rätselhaft. Die Themen Obdachlosigkeit, Suizidgefährdung, selbst die ganz große Distanz zu Eltern hätte ich von dir nicht erwartet. Ebenso wenig deinen ganz eigenwilligen, behutsamen Szenenstil samt seinen kleinen Boshaftigkeiten. Welche Erfahrungen hast du denn mit all diesen Problemen oder besser gesagt, was hat dich auf diesen Plot gebracht?
Also angefangen hat es damit, dass ich ein Buch über Freundschaft schreiben wollte oder eine Geschichte über Freundschaft. Ich habe es auch in der Danksagung hinten reingeschrieben, als ich 16 Jahre alt war, bin ich morgens im Bett von einer Freundin aufgewacht und habe so ein Gefühl gehabt, dass ich gerne beschreiben wollte und für das ich Worte finden wollte, ein Freundschaftsgefühl. Und dann habe ich angefangen, kleine Szenen zu schreiben, kleine Miniaturen, in denen eben schon damals der Mo vorkam und eine namenlose Ich-Erzählerin. Und da ging es um Freundschaft, aber eben auch um dieses Gefühl, das viele Jugendliche, glaube ich, haben, dieses sehr pathetische, melancholische, dass die eigenen Probleme eben größer sind als der Rest der Welt oder so. Und also ich habe in meinem Leben tatsächlich verschiedene Menschen, die sich mit Suizid beschäftigen oder die, also nahe Leute, die, würde man sagen, suizidgefährdet sind. Und deswegen war das eben immer ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Was würde ich tun, wenn jetzt tatsächlich jemand sich das Leben nehmen würde? Wie würde ich damit umgehen? Wäre es für mich schwierig zu trauern, weil es ja eine freie Entscheidung von der Person wäre und so. Und auch mit Obdachlosigkeit habe ich in den vergangenen Jahren Kontakt gehabt über nähere Leute und aber auch übers Radio. Ich habe obdachlose Menschen interviewt und auch einfach so kennengelernt und dadurch eben fand ich es ja wichtig oder spannend, deren Perspektiven auch mal in Romanform zu beschreiben. Und so kam es dann zusammen, dass ich eben immer wieder zu diesem Mo und zu dieser Ich-Erzählerin zurückgekehrt bin und über die geschrieben habe und irgendwann hat sich das so entwickelt, dass diese anderen Themen, mit denen ich mich auch beschäftige, in deren Geschichte eingeflossen sind.
Ja, die Ich-Erzählerin, die heißt Svenja. Stell uns doch bitte Mo und Svenja mal aus deinem Buchtext vor.
Also Mo und Svenja kann man eigentlich gar nicht ohne einander denken oder ich kann die kaum ohne einander denken, weil das, worum es in meinem Roman Mehr ohne Mo geht, ist die Freundschaft zwischen den beiden. Die haben sich in der Grundschule kennengelernt und die waren seitdem die allerbesten Freunde, die man sich vorstellen kann. Die haben alles zusammen gemacht, die haben sind zusammen groß geworden, die haben zusammen schwierige Zeiten überwunden, sie haben zusammen Scheiß gebaut in der Jugend und für die Svenja, und das ist eben die Perspektive, aus der mein Roman erzählt, ist der Mo der großartigste Mensch überhaupt. Er ist wie sie, kommt er aus prekären Verhältnissen, ist aber, also beide sind sogenannte Bildungsaufsteiger, also die gehen aufs Gymnasium und der Mo, der interessiert sich für Kunst und für Literatur, aber eben auch für Videospiele, für Musik und er selbst sagt irgendwie, man kann nicht ändern, wo man herkommt. Er ist auch so ein bisschen stolz auf diese Herkunft aus schwierigen Verhältnissen und es ist, glaube ich, auch ein großer Teil von der Identität von beiden, dass sie eben sich abgrenzen von den reichen Kindern, die sie sonst in ihrer Schule so treffen. Und der Mo, das glaube ich Wichtigste, was man über den Mo wissen muss, ist, dass er ein unheimlich freundlicher Mensch ist, dass er anderen Leuten liebevoll begegnet und das ist auch, was die Svenja sehr an ihm schätzt, aber er ist eben auch, je älter er wird, desto depressiver wird er, beide fangen an eben Alkohol und Drogen zu missbrauchen Und für den Mo reicht es dann irgendwann nicht mehr. Also der nimmt sich das Leben, und das ist auch der Einstieg meines Romans, dass die Svenja dann aus der Heimatstadt flieht und ans Meer zieht, um dort in einem Obdachlosenasyl zu arbeiten als Nachtwächterin, weil sie eigentlich der Trauer entfliehen will und dieser Auseinandersetzung mit dem Tod von ihrem besten Freund. Und die Svenja, wie sie im Roman dann geschildert wird, ist eine sehr zynische Person, die immer darauf bedacht ist, ihre ganz starken Gefühle zu verdrängen, aber das kriegt sie nicht so gut hin. Aber sie würde sich gerne sehen als Mensch, der nicht so viel fühlt, aber eigentlich fühlt sie ganz, ganz viel.
Lies uns doch bitte mal einen Auszug.
Ich würde dann jetzt an einer Stelle lesen, wo die beiden noch Kinder sind und wo so ein bisschen dieses, wie liebevoll Mo anderen Menschen gegenüber ist, geschildert wird. Und weil jetzt ja gerade Anfang des Jahres ist, dachte ich, lese ich eine Stelle, die zur Faschingszeit spielt. Kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten, konnte ich Mos Mut zum ersten Mal miterleben. Es war Januar oder Februar. Der Boden war matschig und auf den Straßen lagen vertrocknete Nadelbäume mit zersplittertem Baumschmuck neben abgerissenen Fetzen von Weihnachtsplakaten. Irgendwer hatte Fahnen aus Lumpen gebastelt und in den Schuleingang gehängt. In den Bäckereien und im Supermarkt gab es jetzt Berliner mit verschiedenen Füllungen. Zu Fasching sollten wir Kinder uns alle verkleiden. Es gab da einen Tag an der Schule, da hatten wir keinen Unterricht. Zumindest nicht den ganzen Tag, sondern feierten ein Faschingsfest und aßen Krapfen. Das war so ein Ding von unserem Grundschuldirektor. Dem war zwar theoretisch klar, dass seine Schule in einem sogenannten Brennpunktbezirk lag, der aber trotzdem noch irgendwie an der Hoffnung festhielt, dass seine pädagogisch wertvollen Maßnahmen aus uns eines Tages ehrbare Bürger machen würden. Er wollte uns eine heile Kindheit schenken oder so, und das war eigentlich lächerlich und traurig, weil viele von uns ganz genau wussten, wie es ist, besoffene Eltern zu haben oder geschlagen zu werden. Das soll jetzt nicht so klingen, als wären unsere Eltern allesamt Unmenschen gewesen. Das waren sie nicht. Die meisten waren sehr nette, besorgte Leute. Meine Mutter hat mich nie geschlagen. Sie hat immer nur gearbeitet, und das Geld hat sie nicht für Alkohol oder anderen sinnlosen Scheiß ausgegeben, sondern für Milch und Cornflakes und Nudeln. Und Mos Eltern waren zwar nicht gerade für ihre liberalen Ansichten bekannt, sie waren ziemlich streng, aber es waren eben auch Eltern, die ihren Kindern gerne mehr gegeben hätten. Die ihren eigenen Wünsche zurücksteckten, damit sie die ihrer Kinder zumindest ein bisschen wahr machen konnten. Trotzdem kannte ich niemanden mit einer sogenannten heilen Kindheit, was auch immer das bedeuten sollte. Ich stellte mir Familienabendessen darunter vor, das gemeinsame Erörtern der Ereignisse des Tages bei warmem Licht und warmer Suppe. Zusammen Kerzen basteln, Drachen steigen lassen, gute Nachtgeschichten und feste Fernsehrituale. Verheiratete Eltern, heterosexuelle Paare ineinander verliebt. Beide gingen arbeiten, aber beide nicht voll, und deswegen war da genug Zeit für die Kinder und für Hilfe bei den Hausaufgaben. Meine Mutter arbeitete 5-mal in der Woche, früh morgens in der Bäckerei im Edeka und 4-mal in der Woche nachmittags in einem Waschsalon. Sie gab sich Mühe, an den Wochenenden für mich da zu sein. Aber je älter ich wurde, desto häufiger blieb sie wegen der Kopfschmerzen im Bett. Sie war jung für eine Mutter, aber mir kam sie natürlich unendlich alt vor. Manchmal bestellten wir Pizza oder wir holten uns Burger. Das waren Festtage, an denen wir uns gemeinsam vor den Fernseher kuschelten und hinterher Schokoriegel oder Eiscreme in uns hineinstopften. Meine Kindheit war absolut nicht völlig beschissen. So kam sie mir nie vor. Und im Nachhinein würde ich sagen, dass meine Mutter wirklich gute Arbeit geleistet hat. Aber diese heile Welt, von der unser Grundschuldirektor träumte, war es eben auch nicht. Jedenfalls sollten wir uns zu Fasching alle verkleiden, und unsere Eltern steckten uns pflichtbewusst in kratzende Plastikkostüme. Die meisten Jungs gingen als Polizisten, die meisten Mädchen waren Prinzessinnen. Das hatte sich seit dem Kindergarten nicht großartig geändert. Mir hatte meine Mutter ein Marienkäferkostüm übergestülpt. Mo kam als cooler Gangster. Alles in allem war klar, wer was sein durfte. Als ich die Verkleidung eines Jungen aus der Parallelklasse sah, war ich schockiert. Er war als pinkfarbene Fee gekommen. So richtig, mit Zauberstab, glitzernden Zauberhütchen und Tüllrock und so. Und Strumpfhose. Klare Sache, was für ein Loser. Was machte einer wie der bei uns auf der Schule? War das überhaupt erlaubt? Ich wusste nicht, was ich tun sollte, wie ich ihn anblicken könnte, ohne dass mir die Schamesröte ins Gesicht stiege. Sicher pinkelte er nachts auch noch ins Bett, so ein Baby. Für Mädchen war es schon damals keine große Sache, sich auch mal als Feuerwehrfrau zu verkleiden oder als Astronautin. Aber wenn ein Junge das machte, was hatten sich seine Eltern bloß dabei gedacht? War das überhaupt noch ein Junge? Ich war verwirrt, fühlte mich vor den Kopf gestoßen und wie mir ging es den meisten anderen Kindern. Also taten wir, was Kinder in so einem Fall tun. Wir mobbten den Feenjungen. Wir lachten ihn aus, demütigten ihn öffentlich. Wir pissten in seinen Apfelsaft und riefen laut, wenn er vorbeikam, dass seine Eltern Schleimmonster seien und er das Schleimkind. Dass er ein Arschgeburt wäre, dass er beim Pinkeln entstanden sei. Dann, in der großen Pause, rissen wir ihm das Zauberhütchen vom Kopf weg und spuckten darauf. Der Junge stand nur fassungslos in unserer Mitte, war nicht fähig zu reagieren. Weder wehrte er sich, noch weinte er. Meine Marienkäferfühlerchen zitterten, als ich den Jungen aufgeregt anbrüllte, dass er eklig sei und stinken würde und überhaupt, er wäre ja voll das Mädchen. Die Polizisten und Prinzessinnen um mich waren ebenso in Rage. Ihre jungen Münder formten all die Beleidigungen, deren Bedeutungen sie höchstens erahnten. Kackstinker, Arschficker, Hurensohn. Das Konfetti vom Fest rieselte von unseren Haaren herab. Und dann kam Mo. Ich weiß gar nicht, wo er davor gewesen war und warum ich den Morgen über nicht mit ihm rumgehangen bin. Ich weiß auch nicht, wie lange er unsere grausamen, unnötigen Schikanen beobachtet hat. Ich stelle mir vor, dass er höchstens 10 Sekunden lang dastand, noch einige Schritte entfernt, mit gerunzelter Stirn und seinem leicht besorgten Gesichtsausdruck. Und dann ist er bestimmt losgelaufen, ohne auch nur einen Moment zu zögern. Er bahnte sich den Weg durch den wütenden Mob. Er ignorierte alle ignorierte auch mich. Er ignorierte vor allem mich. Ich weiß nicht, wie er es durch den pöbelnden Auflauf verkleideter Grundschüler geschafft hat. In meiner Erinnerung hat er mit niemandem gesprochen, hat auch niemanden berührt. Wie Moses angeblich das Meer, so teilte Mohns Kinder. Er ging geradewegs auf den Feenjungen zu. Mir kommt es vor, als wären alle anderen Stimmen leise geworden, so als hätte sie jemand ausgefadet. Mein Herz steckte in meinem engen Hals fest, ich spürte, dass ich es gerade verkackt hatte bei ihm. Bei diesem etwas kleingeratenen, entschlossenen Erstklässler, der selbstsicheren Schrittes durch die Masse ging. Ich bin mir im Nachhinein recht sicher, dass alle den Atem anhielten in dem Moment, als Mo den Feenjungen erreichte. Seine Stimme hallte laut und klar über den Schulhof. Ich schwöre, jeder konnte ihn hören. Mit seiner freundlichen Stimme sagte er zu dem Gedemütigten, »Dein Rock ist cool. Woher hast du den denn?«
Dann machen wir jetzt mal einen Sprung ans Meer.
Es war nicht weit bis zum Wohnheim. Mein Mantel eng um meinen Körper geschlungen, machte ich mich auf den Weg. Es wunderte mich, wie leicht mir das Atmen an dieser kalten Luft fiel. Aus der Ferne hörte ich das Tosen des Meeres, das Sausen des Seewinds. Ich stellte mir vor, wie in der Wärme der kleinen Häuser, die hinter dem Parkplatz begannen, jetzt die zankenden Familien saßen, die sich wegen des Essens oder wegen des Baumschmucks angreiften und sich allein wähnten in ihrem Unglück. Unwissend, dass das Unglück ihrer Nachbarn dem ihren glich oder zumindest ähnelte. An das Betonhochhaus, in dem ich lebte, versuchte ich keinen Gedanken zu verschwenden, denn ich war mir sicher, dass auch der Tiger sich heute Abend sein Festmahl sichern wollte. Wie richtig ich mit dieser Vermutung lag, wurde mir mit einmal klar, nachdem ich die großen Türe zum Obdachlosenheim aufgeschlossen hatte. Bevor ich in die Leitzentrale ging, wollte ich mir auf der Toilette heißes Wasser aus dem Hahn über die Finger laufen lassen, bis sie dick würden durch all das hineinschießende Blut. Mir fiel die Stille im Haus auf. Sie war ungewöhnlich, fast unheimlich, aber ich versuchte mir das mit der Abwesenheit der Klienten zu erklären. In Wahrheit wog sie schwerer, die Stille. In der Toilette wurde sie unerträglich und ich hatte eben erst das Licht eingeschaltet, wollte mich gerade in Richtung Waschbecken wenden. Ich entdeckte schnell, woran das lag. Eine der Kabinentüren war einen Spalt nach außen geöffnet. Darunter schauten Füße in sauberen, abgetragenen Turnschuhen hervor. Sie regten sich nicht. Wahrscheinlich für einen Moment, vielleicht für eine Stunde stand ich da. Es war unmöglich, dass zu den Füßen ein Mensch gehörte. Schließlich war niemand hier, alle waren ausgegangen. Wie sollte da an diesen Füßen ein Mensch hängen? Und wie könnte es sein, dass diese Füße derart ruhig dalagen? Doch dann durchfuhr mich die Bewegung mit einem Mal und ich stürzte zu der Kabine. Sie ließ sich leicht aufziehen. Aus irgendeinem Grund hatte ich mit Widerstand gerechnet. Da erkannte ich, dass doch ein Mensch zu den Füßen gehörte. Uwe. Er saß auf dem geschlossenen Toilettendeckel, seine Augen waren geschlossen, sein Kopf auf seine Schulter gesunken, sein Körper schlaff. Auf der ehemals sauberen, ausgebleichten Jeans hatte sich in seinem Schoß eine Blutlache gebildet. Die Hose hatte sich auch an den Schenkeln schon vollgesogen und einzelne dickflüssige Blutstropfen fielen auf den rissigen, verklebten Kachelboden. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich nach Eisen roch, aber ich erinnere das so. Genauso der Uringeruch, das Taschenmesser in Uwes rechter Hand, die länglichen, rotklaffenden Schnitte an seinen Pulsadern.
Also ein ungewöhnliches Sujet in diesem Buch. Und wie du mir erzähltest, hast du schon einiges davon auch erlebt, aber dein heutiges Leben steht doch dazu sehr im Widerspruch, denn du studierst internationale Literaturen, außerdem Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen Ostens in Tübingen. Du schreibst auch für unsere Lokalzeitung. Außerdem ist sie bei uns in der Wüstenwelle Redakteurin. Bist du denn bald fertig mit deinem Studium und was planst du damit?
Also ich hoffe, dass ich dieses Jahr mit meinem Bachelor fertig werde. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr so ganz jung fürs Studium, aber ich habe zwischendurch auch ein Kind gekriegt. Deswegen habe ich eine Ausrede, warum ich so lange gebraucht habe. Und ich arbeite ja auch nebenher. Und ich würde gerne im journalistischen Bereich bleiben. Ich finde freies Radio ganz wichtig und möchte auf jeden Fall auch ehrenamtlich weiter hier im Radio sein. Und beruflich hoffe ich, dass ich eben vielleicht im überregionalen Journalismus landen kann, dadurch, dass ich ja eben diese Spezialisierung auf den Nahen und Mittleren Osten habe, ein bisschen Arabisch kann. Und genau, das wären so meine beruflichen Pläne. Natürlich möchte ich auch weiter Bücher schreiben.
Ja, dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg dabei und bedanken uns, dass du hier warst.
Ja, danke schön für die Einladung.